glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Finden wir Antworten auf Fragen von heute in Schriften von früher? Das wollen wir uns fragen und wir sind
Jutta Lehner, Theologin.
Und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und Jutta, heute geht es um eine Frage, wo wir wirklich, glaube ich, richtig einsteigen können und müssen und lernen können, auch aus der Bibel. Uns wurde das Thema angetragen, Antisemitismus. Also der Hass gegen Juden, etwas, was uns heute beschäftigt, was bestimmt alle in der Schule einfach auch erfahren haben, dass das im Dritten Reich einfach eine ganz große Schuld auf unser Volk geladen hat. Aber Antisemitismus, was heißt das eigentlich und seit wann gibt es das?
Der Antisemitismus, der sich in vielen Formen bis heute zeigt, ist Jahrtausende alt. Den gab es schon in der Antike.
Okay, aber was heißt Antisemitismus?
Das ist ein Hass oder eine Abwehr.
Also Anti ist gegen?
Gegen und Sem sind die semitischen Völker. Also das heißt, die Gottesüberzeugung, die in diesem kleinen Landstreifen Israel entstanden ist, gegen die hat man etwas einzuwenden, weil mit dieser Gottesvorstellung eine ganz andere Lebensweise verbunden ist. Und die wurde bekämpft, weil die im Widerspruch stand zu den Lebensweisen der Völker ringsum. Aber ich muss noch mal ganz von vorn anfangen, weil sonst wird es zu kompliziert. Zunächst mal, was wir in der Bibel finden an Erzählungen, Beschreibungen, das ist keine Historie. Also wir müssen immer wissen, wir lesen hier kein Geschichtsbuch, so wie wir das kennen, wie man Geschichte über Kaiser und Könige lernt, auch wenn Kaiser und Könige dann erwähnt werden, sondern die Bibel interpretiert. Sie interpretiert für ein kleines Volk, was immer Minderheit geblieben ist, was immer ringsum von den Großmächten rundum, Mazedonisches Reich, das Partherreich, später die Römer, immer bedroht war und auch immer besetzt wurde. Mhm. Also es gab nur wenige Phasen eines freien, unabhängigen, kleinen Landes, auch kein Staat, also Staat wäre schon zu viel für dieses Gebiet.
Also eine Gruppe von Menschen?
Gruppe von Menschen, die sich eine bestimmte Lebensweise zu eigen gemacht
hat. Okay, also um das nochmal zu betonen, du willst uns also sagen, die Bibel ist mehr so wie großes Kino und jetzt nicht unbedingt wie die große Wahrheit?
Ja, es ist schon die Wahrheit, aber sie ist zum Teil erzählt aus bestimmten Interessen. Ich mach's mal klar. Also wenn wir zum Beispiel hören, dass Israel nach der Befreiung, also die Versklavung, und dann hat Gott sie ja befreit aus dem Sklavenhaus Ägypten, man zieht 40 Jahre durch die Wüste und dann erobert man das Land Kanaan. Dann werden Riesenfeldzüge geschildert, Konflikte.
Wir sind im Alten Testament.
Wir sind im Alten Testament, wir sind im Buch Exodus, wir sind in diesen frühen Büchern in der Tora, in den ersten 5 Büchern Mose. Dann ist das, ich sage jetzt immer, es sind Dönekens der Bibel. Also so ist das niemals passiert. Die Archäologie hat längst nachgewiesen, dass es das alles nicht gegeben hat. Also die fallenden Mauern von Jericho und so ein Zeug. Sondern das sind Heldengeschichten, weil vielleicht jedes Volk
Mythen in Tüten braucht.
Mythen in Tüten braucht, genau. Sondern man weiß, dass dieses Volk, was eben befreit wurde, auch keine Riesenheerscharen, wie das dann immer in der Bibel behauptet wird, muss alles mächtig und doll erzählt werden. Das ist Unsinn, sondern das dient einem bestimmten Interesse, sondern man ist allmählich in das Land Kanaan eingesickert. Man hat sich mit den dort lebenden Völkerstämmen verbunden, man hat eingeheiratet, man hat, natürlich gab es auch Konflikte, mal Landkonflikte, das kann man am König David gut ablesen, oder es gab Stammeskonflikte untereinander, es gab Bündnisse und so weiter, aber es gab auf gar keinen Fall diese großen Siegeszüge und großen Kämpfe, die dann immer behauptet werden. Also wir müssen beim biblischen Text immer vorsichtig sein. Der dient bestimmten Interessen.
Und ja. Er malt Bilder.
Er malt Bilder.
Schon öfter. Also, und insofern regt er ja unsere Fantasie an und soll ja auch Emotionen erzeugen. Aber ich glaube irgendwie, um das auch nochmal jetzt besser zu verstehen, das Wichtige, du hast ja auch gesagt, sie wandern ein. Also, wir haben gesagt, es ist eine Gruppe von Menschen. Es sind auch nicht riesig viele. Was macht denn diese Gruppe von Menschen aus?
Also, die Bibel, da kann man wieder, wie gesagt, historisch ist schwierig, aber man darf diese Erzählungen ja lesen als Wahrheit, als tiefe Wahrheit. Also auf diesem Weg, 40 Jahre, das hat auch einen Grund, warum sie so lange brauchen, müssen wir irgendwann mal in aller Ruhe aufbereiten. Auf diesem Weg jedenfalls kommen sie ins Gebirge Sinai, ja, so wird es erzählt, und Mose, der Anführer dieser befreiten Gruppe dann eben ist oder als der geschildert wird, wird von Gott gebeten, auf den Berg Sinai zu steigen. Und auf dem Berg, und er bleibt lange weg. Also er bleibt, das Volk ist unten in der Wüste, im Gebirge Sin. Und er braucht lange, bis er zurückkommt. Und oben auf dem Berge Sinai, wird jetzt schön erzählt, erhält er von Gott die zwei Gesetzestafeln, wo die 10 Gebote aufgeschrieben sind. Also ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst
also
nicht
stehlen. Also die 10 Gebote, die wir
heute... Die 10 Gebote, die wir alle kennen, erhält er.
Kennen wir alle nicht.
Naja, aber das Wort 10 Gebote,
ja, das kennen,
das kennen wir. Sie sind auf den 10 Tafeln von Gottes Finger eingeschrieben, ja, also so wird es typologisch erzählt, natürlich völlig unwahrscheinlich historisch, dass Gott selber...
Ja, aber ein cooles Bild.
Aber ein cooles Bild, auf jeden Fall. Die Lebensweise, wonach zu leben ist, die wird von Gott an das Volk gegeben. Und diese Gottesvorstellung, ich sag jetzt mal, das ist das Erste, was Israel, dieses kleine Volk, von den allen Völkern rundum unterscheidet und bleibend bis heute unterscheiden wird. Die Gottesidee ist eine andere. Es ist eben kein mächtiger Gott, Kriegsherr oder so. Manchmal wird es auch so erzählt, aber das ist Unfug. Sondern Gott ist die Befreiungserfahrung. Also kein Herrschaftssystem wie ein Pharao oder ein König oder ein Kaiser soll Herr sein über Menschen. Kein Mensch soll über Menschen herrschen, weil Gott ist Herr. Und wenn Gott der Herr ist, kann kein anderer menschlicher Herr Herr sein. Das ist das Erste, was sie unterscheidet.
Ja, lass uns da ruhig nochmal rein. Befreiung. Also du hast eben gesagt, kein Herrscher, aber das heißt ja auch Befreiung von Besitz, Befreiung von arbeiten müssen, Geld verdienen, Befreiung von, oder von was denn?
Von Unterwerfung unter Mächte. Also unter Herrschaftssysteme. Wie jede Gesellschaft, also ich sage immer so, Gott ist eigentlich immer. Die Frage ist nur, was ist in einer Gesellschaft Gott? Was beansprucht Verehrung? Was ist wichtig? Was ist die zentrale Denkart einer Gesellschaft? Wonach richten wir uns aus? Ja, die Frage der Theologen über Jahrhunderte, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, ist eigentlich falsch gestellt. Gott ist immer. Jede Gesellschaft verehrt irgendetwas oder unterwirft sich einem Gedanken oder verinnerlicht ein bestimmtes System. Auch unsere. Wir müssten fragen, was haben wir als prägend verinnerlicht? Was beherrscht uns?
Und was wollen wir?
Was wollen wir? Und da unterscheidet sich das Judentum oder das Entstehende. Also Judentum sage ich nicht so gerne. Es sind so Judentümer, verschiedene. Und ist auch immer nicht durchgängig gleich geblieben. Aber was unterscheidet uns in der Gottesidee? Und die Gottesidee des jüdischen Denkens ist eben frei sein von Herrschaft. Gott darf nicht benutzt werden, um Herrschaft zu legitimieren.
Okay, aber da, wenn ich da, dann ist es natürlich drumrum. Also wenn du jetzt sagst, später zum Beispiel Römer oder das muss ja allen mächtigen Völkern, die mit einem König unterwegs sein, mächtig auf den Kittel gegangen sein, wenn da einer daherkommt und sagt, wir befreien uns von menschlichen Herrschern und sagen, die akzeptieren wir nicht, weil wir akzeptieren nur Gott. Ist das der Konflikt?
Das ist der Grundkonflikt. Der wird bei der Wahrheit zu bleiben, der wird auch innerhalb des Judentums nicht immer konsequent durchgehalten. Es entsteht auch irgendwann ein Königtum, da können wir gleich noch drüber reden, aber das Wichtigste ist zunächst mal, es ist eine Gottesidee, die auf Dauer dazu anhält, andere Herrschaftsansprüche zu widerlegen und zu widersprechen. Ja, also nicht einverstanden zu sein mit menschlicher Herrschaft.
Mhm. Unterdrückung
natürlich. Und damit ist sozusagen ein Grundstein gelegt, zu merken, hier ist eine andere Lebensweise möglich. Also vielleicht ist es auch Neid, das kann auch sein, dass das Judentum oder diese kleine Gruppe So nennen die Juden das bis heute, wir sind erwählt. Aber mit erwählt heißt, das steht ausdrücklich im Buch Levitikus, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr etwas Besonderes wart. Mhm. Ich habe euch nicht erwählt, um aus euch etwas Besonderes zu machen.
Also keine Elite.
Sondern ich habe euch erwählt, weil ihr unterdrückt wart. Und damit ihr lernt, befreiende Lebensweise beizubehalten. Denn jetzt kommt das Zweite. Nicht nur die Gottesidee eines Gottes, der nicht unterwirft, der auch nicht gemalt oder dargestellt werden kann. Der
das Gott, hatten wir schon mal
ja, über Harry Potter. Gestaltlos, genau. Er hat
warum
auch
ist das so? Warum sollen wir keinen Namen nennen? Warum sollen wir ihn nicht zeichnen? Warum sollen wir uns nicht vorstellen, der alte Mann auf der Wolke? Warum dieses Verbot, sich ein Bild zu machen?
Oder einen Namen festzulegen, ja. Das ist, weil man dann Gott sozusagen schon in der Tasche hat. Und Gott ist etwas ganz anderes. Gott ist nicht menschenverfügbar. Ich kann nicht Gott benennen. Wenn ich ihn benenne, habe ich ihn schon meinen Vorstellungen unterworfen. Wenn ich ihn darstelle mit weißem Bart, wie wir das oft bei uns in Kirchen, Bendorf zum Beispiel hängt so ein Bild, dann bin ich immer schräg entsetzt. Gott mit weißer Mann, weiße Haare, weißer Bart, mächtig dargestellt wie der Kaiser von Frankreich, so ungefähr. Das ist schon falsch, denn so ist Gott überhaupt nicht.
Aber das ist schon eine Herausforderung für Menschen, weil wir neigen dazu, uns natürlich ein Bild zu machen, weil so hat Kunst angefangen. Wir haben Dinge an die Wand gemalt, einen Stier an die Wand gemalt, um ihn zu bannen, um ihn zu verstehen, um vielleicht auch die Angst davor zu bannen. Und ne, also ich meine, das ist ja wirklich der Ursprung, glaube ich, von Kunst, dass wir versuchen, Dinge festzuhalten, uns ein Bild zu machen, um es dann in Ruhe betrachten zu können und zu sehen, okay, das ist halt nur ein Stier, auch wenn er mich irgendwie gleich aufspießt. Aber und dann eben kein Bild sich machen zu sollen, das ist ganz schön schwer.
Ja, das ist schwer. Das hat Israel auch nicht immer durchgehalten. Aber zum zweiten Akzent, und der ist mindestens genauso wichtig, deswegen die Tafeln vom Sinai. Also als Mose vom Berg herabsteigt, wir greifen nochmal die Geschichte von eben auf, sonst lassen wir sie nämlich hängen, das geht nicht. Als Mose vom Berg herabsteigt, haben in der Zwischenzeit Aaron, also sein Bruder, und das Volk, was gewartet hat, haben ein goldenes Standbild gebaut, einen goldenen Stier, ein Kalb. Der Tanz und Tanzen um das goldene Kalb. Ja,
habe ich schon mal gehört.
Die haben sozusagen die Vorstellung Ägyptens. In Ägypten ist ja der Apis-Stier. Ist ja das.
Was ist in Ägypten der Apis-Stier?
Der Apis-Stier ist Gottes Vorstellung des Pharao. Also Gottes Vorstellung
des Pharao. Also die Ägypter haben gesagt, der Gott sieht aus wie ein Stier.
Zeitweise haben sie das so gesagt, auch nicht immer. Aber egal. Jedenfalls, sie haben ein fremdes Götzenbild in ihre Mitte gestellt, statt.
Ein Götzenbild ist ein was?
Ein Idol. Sie haben Gott ein anderes Gottesbild verehrt. Sie sind Gott sozusagen untreu geworden, weil sie auf Mose gewartet haben. Und er hat halt lange gebraucht, so wird es jedenfalls erzählt. Und Mose wirft aus Zorn, als er den Berg runterkommt, schmeißt er die zwei Gesetzestafeln auf den Boden, sodass sie in 1000 Stücke zerspringen.
Was?
Die Gesetzestafeln sind kaputt. Weil dieses Volk ist nicht bereit. Und jetzt geht es darum, was gehört noch zur israelischen Grundüberzeugung, dass man diesen Gott leben muss. Also Gott ist nicht irgendetwas Verehrenswürdiges, haben wir eben schon mal gesagt, sondern Gott, um mit Kurt Machtin, Schweizer Theologe, zu sprechen, Gott ist ein Tätigkeitswort. Gott muss man tun. Und Israel hat den Auftrag, nach dieser Weise zu leben, also gerecht und barmherzig. Nicht morden, keine Kriegsfeldzüge führen, nicht stehlen, nicht eben. Also es gibt eine bestimmte Handlungsweise. Dann gibt es ein riesengroßes Gesetz, das steht im Buch Levitikus, auch in der Tora. Die Tora, also so wie die Gesellschaftsordnung Israels funktionieren soll, ist das Wichtigste. Und das haben jüdische Gruppen immer unterschiedlich versucht zu leben. Es ist auch selten gelungen, es wirklich zu leben. Dafür war dieses Israel zu oft und auch in der Fremde, in der Diaspora unterdrückt. Also wenn Steuerlasten auf einem Land liegen und die Römer oder die Hellenisten oder wer auch immer Steuern fordern, dann kann man plötzlich kein Jubeljahr mehr einhalten. Also im 7. Jahr das Land brach liegen lassen. Dann gerät man unter Druck. Man kann nicht mehr einfach dem Nachbarn, der in Not geraten ist, Geld leihen, wenn man selber eine hohe Steuerlast abzuleisten hat. Also dass diese jüdische Lebensweise durchzuhalten, das wird immer schwer werden in Israel. Es wird immer nur kurze Zeitspannen gelingen. Man nennt das auch die Tora-Republik. Die hat immer nur ein paar Jahrzehnte gehalten und dann kam wieder eine andere Unterdrückungsmaschine, entweder aus dem Osten oder vom Meer her, und hat das kleine Land wieder unterdrückt. Und dann wurde es wieder fragwürdig, wie können wir unsere Lebensweise retten? Also das ist ganz schwer.
Ist das so ein bisschen ein Bild, also so wie du das erzählst, erinnert mich das gerade auch an die aktuelle Situation, wie im Westen die Demokratien versuchen, mit der Meinung aller trotzdem Prozesse voranzutreiben. Und wir sehen aber zum Beispiel, dass in Diktaturen natürlich Dinge durchgedrückt werden können. Das geht dann manchmal viel schneller. Ist vielleicht an der Stelle auch viel machtvoller?
Ja, natürlich, das geht schneller.
Ist es so, in diesem Verhältnis so ein bisschen abzubilden?
Ist natürlich ein Riesenzeitsprung jetzt, aber so die Verhältnisse kann man nicht unbedingt vergleichen, aber mit einer Diktatur, also schnell eine Armee zusammenzubringen, schnell einen Krieg anzuzetteln, kommt man natürlich besser in bestimmten Zeitverhältnissen, historischen Verhältnissen durch, als wenn ich eine mühsame Abstimmung durchsetzen muss, wie jetzt zum Beispiel in Europa sich immer zu einigen. Oder wenn ich ein System habe, was egalitär ist, wie das ja in der Tora gesagt ist. Die Tora sagt, es soll keinen König unter euch geben, sondern ihr sollt gemeinschaftlich eine andere Lebensform wählen, die alle mit einbezieht, die Entscheidung gemeinschaftlich trifft. Also es ist eine andere Form von Lebensweise. Und das, jetzt sind wir beim Judenhass. Ich glaube, dass der Hass, Judenhass in der Antike genau darauf beruht. Die Juden haben zum Beispiel gesagt, wir wollen am siebten Tag nicht arbeiten, denn hatten wir auch schon mal die Sabbatruhe. Alle Völker rundum in der Antike haben über Israel sich lächerlich gemacht und gesagt, spinnen
ja. Ja, da ist auch bestimmt der Neid.
Kommt ja, da gibt's Neid, da gibt es allein dieser Widerspruch, der zieht ja schon alle möglichen ungute Gefühle ringsum auf sich, ja. Also das ist, da fängt es schon an.
Überhaupt, ich meine, Menschen sind auch schnell damit unterwegs, wenn jemand anders ist. Das reicht ja manchmal schon, um zu sagen, also um wieder in diese Wertung zu kommen. Und vielleicht kannst du uns aber bitte nochmal erklären, die Tora. Du hast das jetzt eben so, also wir haben diese Gesetzestafeln gehört und wir müssen da auch nochmal in die Geschichte. Also Mose hat die hingeschmissen, die waren kaputt.
Ja, aber zwei Kapitel später wird er von Gott wieder auf den Sinai heraufgerufen und er soll Tafeln mitbringen und dann schreibt Gott die 10 Gebote nochmal auf und dann wird schön erzählt, wie Mose zurückkommt und die Tafeln und die Gesetzestafeln dem Volk dann das Volk darauf einschwört. Aber man darf nicht vergessen, in der Zwischenzeit wird auch erzählt, die da um das goldene Kalb getanzt sind, die sind alle eines schrecklichen Todes gestorben. Natürlich muss die Bibel zu solch drastischen Mitteln greifen, um dem Volk einzuschwören. Also wenn ihr die Gottes Gebote oder die Lebensweise nicht einhaltet, dann wird Schreckliches, Todbringendes passieren. Und ihr dürft auch nicht euch von anderen Völkern innen sich anpassen, sondern versucht, das durchzuhalten, was ihr gelernt habt, dass es eben eine andere Lebensweise sein muss, eine demokratisch, klein, egalitär und versuchen auch autonom zu bleiben, sich falschen Bündnissen
entfernen. Also, dass man sagt, unabhängig und gleich.
Unabhängig und gleich intern organisiert. Das ist in Israel selbst immer eine Minderheit auch geblieben. Man muss es so sagen. Nur ganz wenig ist das gelungen. Und vermutlich ist das auch der Sprung jetzt zu Jesus von Nazareth vielleicht mal zu sagen, Jesus erinnert in seinen Geschichten und seinen Begebenheiten ganz oft genau an diese Anfänge und sagt, Mensch, ihr habt das natürlich unter dem römischen Joch, ging vieles davon verloren, aber wir können es doch versuchen, wieder zu beleben. Und das zieht auch ganz oft den Zorn von bestimmten jüdischen Gruppen, zieht Jesus sich dazu, weil er an diese Anfänge erinnert. Vielleicht noch eine wichtige Sache zu dieser anderen Gottesvorstellung. Wir dürfen uns diesen Gott Israels nicht als Nationalgott vorstellen. Gott ist nicht ein jüdischer Gott und er ist nicht der Gott des Judentums, sondern dieser Gott, der befreien will, ist Gott für alle Menschen. Im Judentum soll das nur gelebt werden, so dass alle Menschen sehen, das ist eine schönere Lebensweise, die ist gerechter, die würde auch uns...
Es würde auch gar keinen Sinn machen, wenn das ein nationaler Gott wäre. Nein, ein Gott, der so falsch. Denkt, muss es ja wär, für alle völlig Menschen
falsch.
Sein.
Also Nationalgott ist völlig falsch. Ist ja jetzt die Gefahr, dass man diese Gottesvorstellung auf Israel begrenzen würde. Nein, die Völker rundum sollen lernen, dass die Befreiung allen Menschen gilt. Es gibt das schöne Bild, auch in den 5 Büchern Mose erzählt, oder eher bei Jesaja, beim Propheten Jesaja. Irgendwann werden alle Völker zum Berg Gottes ziehen und dann wird der Friede sein. Also alle Herrschaftsformen von Menschen über Menschen sind dann verschwunden und es gilt nur noch die befreiende Lebendigkeit Gottes für alle Menschen. Auf diesen ist eine ganz tolle Utopie, aber ja. Ist halt in der Bibel so beschrieben und es ist natürlich auch wünschenswert, aber okay. Bisher in weite Ferne gerückt.
Also wir sind jetzt wirklich richtig tief eingestiegen in diese Anfänge, in dieses Gottesbild, das ein ganz besonderes ist. Die Frage war nach dem Antisemitismus und das müssen wir in einer nächsten Folge klären, denn wir haben jetzt erstmal gelernt, was eigentlich sozusagen der Grundstock ist, wovon das jüdische Volk ausgegangen ist. Und insofern werden wir uns mit diesem schwierigen Thema beschäftigen, woher kommt die Gewalt gegen Juden in der nächsten Folge. Für heute sagen wir herzlichen Dank und wir bleiben natürlich, auch wenn es schwierig ist, neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.